Wir haben heute das zweite Kapitel aus den Klageliedern und gerade die ersten Verse sind, würde ich sagen, besonders stark in ihrer Ausdrucksweise, wie sie sagen, ist es wirklich Gott, der den Tempel zerstört hat und nicht irgendwelche Babylonier oder sonst jemand. Und darum habe ich gedacht, zum Einstieg lese ich mal die ersten Verse, wie sie Martin Buber übersetzt hat. Wehe, wie umwölkte in seinem Zorn mein Herr die Tochter Zions, schleuderte von Himmelshöhen zu Boden die Pracht Israels und gedachte nicht des Schemels seiner Füße am Tag seines Zorns. Mein Herr tilgte, ohne zu schonen, alle Triften Jakobs, schleifte in seinem Überwallen die Bollwerke der Tochter Jehudas. Stürzte zu Boden, gab Preis das Königreich und seine Obern, kappte im Flammen seines Zorns alles Horn Jakobs. Die Rechte zog er ihm zurück vor dem Feind und zündete in Jakob wie Feuerlohe, die ringsumher frisst. Er spannte seinen Bogen wie ein Feind, stand da, seine Rechte wie eines Bedrängers. Und er würgte alles, was dem Aug köstlich war, im Zelte der Tochter Zions. Er goss wie Feuer er seinen Grimm. Wie ein Feind wurde mein Herr. Er tilgte Israel, tilgte all seine Paläste. Seine Bollwerke verdarb er und er häufte bei der Tochter Judas Klage und Klagegeschrei. Ja, also der Ewige spannt seinen Bogen wie ein Feind, wird wie ein Feind. Ich denke, das geht wirklich so zu den stärksten Ausdrücken, die man in einer solchen Situation bringen kann. Und der Midrasch, denke ich, geht auch durchaus in die Richtung weiter. Das erste Beispiel, was ich gewählt habe, ist zu Vers 1b. Und nicht gedachte er des Schemels seiner Füße am Tag seines Zornschnaubens. Hier ist jetzt zunächst ein Wortspiel. Und nicht gedachte er des Schemels Hadom seiner Füße. Rabbi Chanina bar Yitzchak sagte, der Heilige gepriesen sei er, gedenkt nicht des Blutes, Damm zwischen den Füßen des Alten. Wie Und Abraham war 99 Jahre alt, als er das Fleisch seiner Vorhaut beschnitt. Rabbi Judan sagte, wie ein König, der seine Hasser schnappte und tötete. Und die Einwohner des Landes färbten und schmückten sich mit dem Blut seiner Hasser. Einmal ärgerten sie ihn und er stieß sie aus dem Palast heraus. Sie sagten, gedenkt der König uns nicht zum Guten jenes Blutes, wie wir uns mit dem Blut seiner Hasser gefärbt und geschmückt haben? So sagte Israel vor dem Heiligen, gedenkst du unser nicht zum Guten jenes Blutes in Ägypten, wie es heißt, und sie sollen von dem Blut nehmen und es an die beiden Türpfosten und an den Türsturz geben. Eine andere Auslegung, und nicht gedachte er des Schemels seiner Füße. Schemel ist nichts anderes als der Tempel, wie geschrieben steht, erhebt den ewigen unseren Gott und werft euch nieder vor dem Schemel seiner Füße. Am Tag seines Zornschnaubens. Rabbi Acha sagte, einen Tag lang war die Wut des Zornschnaubens des Heiligen, gepriesen sei er. Und wenn Israel umgekehrt wäre, wäre sie abgekühlt. Und in meine Ohren rief eine starke Stimme und sagte, herangekommen sind die Heimsuchungen der Stadt, jeder mit seinem Gerät der Vernichtung in seiner Hand. Das ist der Beginn der langen Vision bei Ezechiel, wo Ezechiel nochmal aus Babylonien nach Jerusalem versetzt wird und im Tempel den ganzen Götzendienst sieht und sieht, wie Gott eben die Vernichtung darüber beginnt. Bis wohin besteht die Sünde des Kalbs, also des goldenen Kalbs vom Sinai? Rabbi Berechja und manche sagen Rabbi Nechemja ben Elazar, bis zu den Kälbern von Jerobeam ben Nevat, dem König, der nach der biblischen Erzählung vom Königreich Juda abgefallen ist. Und damit die 10 Nordstämme nicht mehr in Jerusalem opfern, 2 Kälber, eines in Bethel und eines in Dan, aufgestellt hat. Wie geschrieben steht, als ich Israel geheilt habe, wurden aufgedeckt die Schuld Ephraims und die bösen Taten Schomrons. Der Heilige, gepriesen sei er, sagte: Ich kam, um Israel von der Sünde des Kalbs zu heilen. Da wurden die bösen Taten Schomrons aufgedeckt. Rabbi Yishmael Banachmani im Namen von Rabbi Yochanan sagte: Bis zur Zerstörung des Tempels. Wie geschrieben steht, herangekommen sind die Heimsuchungen der Stadt, jeder mit seinem Gerät der Vernichtung in seiner Stadt. Und dasselbe Wort Heimsuchung kommt eben auch in der Erzählung vom goldenen Kalb vor. Und es steht geschrieben: Und am Tag der Heimsuchung werde ich an ihnen ihre Sünde heimsuchen. Erster Midrasch zu diesem Vers und dazu Anmerkungen. Ja, ich denke, es geht ja einerseits darum zu sagen, ihr könnt euch nicht auf eure alten Rechte berufen, also nicht mal auf Abrahams Beschneidung im Alter von 99 Jahren, also all diese Verdienste der Vergangenheit helfen nicht. Und andererseits aber, und das kommt in vielen Midrashim zu sagen, die Sünde des Kalbs, sozusagen die Ursünde nach der Gabe der Tora, obwohl auch damals sie schon an einigen bestraft worden ist und Gott grundsätzlich weitermacht mit diesem Volk, bleibt aber immer noch etwas, was sozusagen sich anschließt an spätere Sünden und in dem Sinne auch nie ganz verschwunden ist, so wie es der Midrasch sieht. Herr Müller.
Ja, hier in den wenigen Versen kommt ja auf jeden Fall wieder der Komplex Gehorsam und Strafe. Das heißt also, wenn wir diesen Text unbedarft lesen, ist das ein Absolutismus, der den Israeliten da entgegenschlägt. Ist das dann,
Ja.
was wir uns vorstellen und worauf jetzt wir, wenn ich sage wir, das Neue Testament, also Christen, worauf wir aufbauen?
Ich denke, wir haben das ja schon oft gesehen in der Tora, auch in anderen Texten aus den Propheten, dass das natürlich ein ganz starker Zug ist. Die Tora ist gegeben und sie soll gehalten werden. Und wenn nicht, geht es nicht gut aus. Was man nicht, vielleicht nicht notwendigerweise als Absolutismus interpretieren muss, obwohl der Aspekt sicher auch da ist. Es ist auch die Möglichkeit, es vielleicht in anderen Formen auszudrücken, zu sagen, die Tora ist die Lebensform, die einem gutes Leben ermöglicht. Und wenn man die nicht haben will, passiert es eben, dass es einem nicht gut geht. Dass das nicht so einfach geht, wissen wir auch alle. Und da sagt die Bibel ja auch das Buch Hiob. Und es ist eben auch bei aller Klage und bei allem Entsetzen über das Wirken Gottes, ist das natürlich auch in den Klageliedern schon zunächst mal anerkennen, ja, wir haben uns wirklich nicht richtig benommen und in gewisser Weise haben wir das Gericht, die Zerstörung verdient, aber auch eben immer, das versuche ich ja in einem dieser Midrashim zu zeigen, gleichzeitig auch zu sagen, aber vielleicht ist Gott doch ein Stückchen zu weit gegangen mit seiner Strafe. Also man kann eine gewisse Verantwortung übernehmen und anerkennen, dass man was falsch gemacht hat, aber es gibt Grenzen für alles sozusagen. Ich denke, der Aspekt kommt schon auch
Ja,
immer
wenn ich
wieder.
das in die moderne Zeit übersetzen würde, heutzutage, dann wird ja oft gesagt, wenn Gott das und das zulässt, dann wende ich mich von ihm ab. Das
Ja, das
heißt also,
ist
die Reihenfolge kann auch andersrum sein.
natürlich. Und da werden wir auch gleich noch zu kommen zu dieser Auseinandersetzung und andere Ausleger. Auch das ist eine Sache, die Jesaja Leibowitsch immer sehr stark sagt. Gott ist nicht dafür da, um dafür zu sorgen, dass es mir gut geht, sondern er hat befohlen, dass ich die Tora zu leben habe. Und das ist es. Und von daher würde er es nicht als gerechtfertigt ansehen, den Glauben an Gott oder den Dienst an Gott aufzugeben, wenn es einem nicht gut geht. Aber natürlich gibt es auch andere Ansichten dafür. Und das sind die großen Fragen, wo auch, denke ich, jeder individuell nur versuchen kann, seine Antworten zu finden. Und wir eben hier versuchen, ein paar Antwortmöglichkeiten zu sehen. Aber ich denke schon, dass eben abgesehen von der Anerkennung, ja, wir haben was falsch gemacht, eben diese Tendenz auch da ist. Also es geht in der Bibel normalerweise nicht so weit zu sagen, wie Sie gerade sagten, in der Moderne, entweder es gibt Gott dann nicht oder ich will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Aber das Erschrecken darüber, wie Gott sich verhält, ist auf jeden Fall in der Bibel ja da.
Nun ja, wir dürfen nur nicht vernachlässigen, dass eben in der ganzen Umgebung damals es gang und gäbe war, wenn der Gott uns nicht den Sieg gebracht hat in der Schlacht, dann nehmen wir uns einen anderen.
Und das
Das
ist
war ja.
vielleicht gerade der Unterschied, dass auf die Idee in Israel so gut wie niemand kommt, zu sagen, dass die Tempelzerstörung ein Beweis dafür ist, dass der Gott Israels nicht mächtig ist. Das ist vielleicht auch das Revolutionäre und der Grund, warum es schließlich bis heute Judentum gibt, weil man das Problem nicht bei Gott, sondern bei sich selber gesucht hat. Ansonsten wäre es einfach gewesen. Man hätte einfach gesagt, ja, unser Gott ist nicht stark genug und wir nehmen jetzt babylonischen Götter. Und das ist schon ziemlich revolutionär eigentlich. Das haben, wer weiß, wie viele andere Völker gemacht. Und dass das nicht geschieht mit allem Preis, den man dafür auch vielleicht theologisch zahlt, aber es ist auch eine Möglichkeit, damit an Gott festzuhalten.
Nur weswegen klage ich dann gegen Gott?
Das
Was
ist
ist denn die
ge
Anklage?
Ich denke, das geht's. Es ist gerade die Anklage dessen, der Gott nicht loslassen will und für den Erfolg ist, es gibt diesen Gott und ich will ihm auch weiter dienen und ich werde trotzdem wahnsinnig daran, was er tut. Das sind ja, das sind Sachen, die an die Grenzen gehen und das ist hier natürlich gerade in den Klageliedern ein ganz starkes Thema und wir werden es auch gleich im weiteren Verlauf bei den Texten noch etwas sehen. Frau Fichtbauer, haben Sie sich gemeldet oder ist die Hand noch stehen geblieben? Okay. Aber offensichtlich, Sie können uns hören. Das ist ja schon mal gut. Ja, das nächste ist wieder, also wir haben eigentlich für zwei verschiedene Arten hier bei dem Midrashim. Wir haben, wie wir es gerade hatten, einen Midrash, der eigentlich verschiedene Bibelverse gegeneinander überstellt und daraus seine Folgerungen zieht, manchmal ein Gleichnis bringt, aber im Prinzip sich an Bibelversen orientiert. Und wir haben die anderen, meist wesentlich längeren Midrashim, die dann ja auch Erzählungen sind. Und auf die Weise in die Erzählungen theologische Auffassungen packen. Und ein sehr langer Text zu Vers 2,2, wo es heißt, vernichtet hat der Ewige und kein Mitleid hatte er mit all den Oasen Jakobs, wird auf dem Bar-Kochba-Aufstand genommen. Und wir hatten ja schon gesehen, sind natürlich die ursprünglichen Klagelieder befassen sich mit der Zerstörung des Tempels durch die Babylonier, aber es ist klar, dass man Jahrhunderte später das auch passend gesehen hat für die Zerstörung des zweiten Tempels durch die Römer im Jahre 70 und eben auch für die ungeheure Zerstörung oder auch mehr auch der Verlust an Menschenleben, den es dann gut 70 Jahre später im Bar-Kochba-Aufstand gegeben hat, was eben in historisch einigermaßen verlässlichen Quellen weniger bekannt ist, aber auch der Talmud erzählt in grauenvollen Bildern über die Massen der Toten, die es gegeben hat. Und was man heute nach archäologischen Zeugnissen weiß, ist da wohl auch ziemlich viel dran, auch wenn die Beschreibungen etwas übertrieben sein mögen. Und so kommt hier eben gerade die Schilderungen vom Bar-Kochba-Aufstand. Und wir werden auch sehen, ist überhaupt nicht so klar, dass die Rabbinen diesen Bar-Kochba als einen Freiheitskämpfer, als einen Helden sehen, sondern sie haben vielleicht auch eher ein Problem damit, dass er diesen Aufstand begonnen hat und eigentlich alle ins Unglück gebracht hat. Und da, dass ich denke, das sind auch hochaktuelle Fragen natürlich. Wie kämpft man gegen Unterdrücker oder auch nicht? Wie versucht man zu überleben? Vernichtet hat der Ewige und kein Mitleid hatte er mit all den Oasen Jakobs. Rabbi Pinchas im Namen von Rabbi Hoshaja sagte, 480 Synagogen gab es in Jerusalem. Woher wissen wir das? Aus dem Vers in Jesaja 1,21, der auch den Vers Echa, wie wurde zur Dirne die treue Stadt hat, denn da heißt es, ich füllte mit Recht. Und wenn man die Konsonanten des Verbes für füllen, Mileti nimmt, kommt man auf 480. Und der Gedanke ist natürlich zu sagen, unendlich viele Synagogen und damit Torah-Studium gab es in Jerusalem, bevor der Bar-Kochba-Aufstand niedergeschlagen wurde. Und jede Synagoge hatte eine Grundschule und eine Talmudschule. Eine Grundschule für die Bibel und eine Talmudschule für die Mischna. Also die kleinen Kinder fangen an, die Bibel zu lesen und die Älteren dann die Mischna und den Talmud als Kommentar dazu. Und das sind eben die Oasen Jakobs, die Synagogen, die vernichtet worden sind. Jetzt eine andere Erklärung für die Oasen, eine andere Auslegung. Vernichtet hat der Ewige und kein Mitleid hatte er mit all den Oasen Jakobs. Wie Rabbi Yishmael, Rabban Gamliel, Rabbi Yeshevav, Rabbi Yehuda ben Baba, Rabbi Chutzpit, der Übersetzer, Rabbi Yehuda, der Bäcker, Rabbi Hanania ben Tardion, Rabbi Akiva ben Asai und Rabbi Tarfon. Manche nehmen Rabbi Tarfon heraus und Rabbi Elazar Chasena dazu. Das ist die Gruppe der 10 Märtyrer der hadrianischen Verfolgungen, als die öffentliche Ausübung der Tora verboten wurde und wer es doch getan hat, hingerichtet wurde. Und das wird in sehr eindringlichen Bildern auch in einem Text geschildert, der in der Yom Kippur-Liturgie gelesen wird. Und jedes Martyrium wird auf noch furchtbare Weise geschildert. Von Rabbi Akiva wird berichtet, wie man ihm mit Zangen das Fleisch herausreißt und wie er trotzdem noch schon sterbend das Schma Israel liest, höre Israel, der Herr unser Gott ist einer und du sollst den Herrn lieben mit deinem ganzen Herzen. Und dann sagt der Talmud, und seine Schüler, die ihn sterbend das sagen sehen, sagen, Rabbi, bis hierhin, wie kannst du jetzt noch sagen, du sollst Gott lieben mit deinem ganzen Herzen? Und Rabbi Akiva sagt, erst jetzt liebe ich ihn wirklich mit allem, was ich habe, in dem Moment, wo ich mein Leben für ihn gebe. Und erst jetzt erfülle ich diesen Vers vollständig. Oder von Rabbi Chutzpit, eben dem Übersetzer, der damals wurde ja die Tora im Synagogengottesdienst auf Hebräisch vorgelesen, aber das kaum noch jemand verstanden hat, Vers für Vers ad hoc ins Aramäische übersetzt. Und von Rabbi Chutzpit wurde eben erzählt, dass er das wunderbar gemacht hat. Also das war nicht, er hatte keinen fertigen Text vorliegen, sondern musste das jedes Mal auch selber machen. Und dass man diesem Mann, der sowohl gut übersetzt als auch schön vorgetragen hat, dem hat man die Zunge rausgeschnitten. Das sind alles eigentlich parallel zu christlichen Märtyrerlegenden, also ganz furchtbare Geschichten. Und das sind hier werden eben diese Märtyrer mit den Oasen Jakobs, mit denen der Ewige kein Mitleid hatte, verglichen. Rabbi Jochanan legte, vernichtet hat der Ewige und kein Mitleid hatte er auf 60 verschiedene Weisen aus. Und Rabbi auf 24. Nicht, dass Rabbi Jochanan mehr wusste als Rabbi, sondern Rabbi, der nahe an der Zerstörung des Tempels lebte, erinnerte sich, legte aus, weinte und tröstete sich. Also Rabbi ist Rabbi Yehuda Hanassi, der Redaktor der Mischna, der also von im ersten Drittel des 2. Jahrhunderts bis um 215 etwa gelebt hat. Und die Legende sagt, dass er an dem Tag geboren worden ist, als Rabbi Akiva das Martyrium erlitten hat. Das ist einfach auch so der Gedanke, der eine geht unter, aber die neue Hoffnung wird geboren. So wie es ja auch die Legende gibt, dass der Messias ge geboren ist am 9. Av, am Tag der Tempelzerstörung. Und die Idee, die dahinter steht, ist einfach auch interessant zu sagen, Rabbi, der noch selber von Rabbi Akiva über die Zerstörung wusste, Er musste nicht so wahnsinnig viele Auslegungen über die Zerstörung machen. Er wusste, was es ist. Und er ist eher dazu übergegangen und hat natürlich auch noch darüber geweint, weil ihn das erregt hat. Aber kommt dann auch dazu, man muss weitermachen und sich trösten. Während Rabbi Jochanan, der schon eine Generation später ist und wo das emotional nicht mehr so nah ist, schon viel mehr Auslegungen bringt, um die Furchtbarkeiten der Zerstörung zu zeigen. Und so haben wir jetzt eben auch eine Auslegung von Rabbi Jochanan. Rabbi Jochanan sagt, aber er zitiert Rabbi. Rabbi legte aus, ein Stern, Kochav, wird aus Jakob aufsteigen. Das ist aus der Prophetie von Bileam, dem nichtjüdischen Seher, der über Israel weissagt. Und das ist natürlich ein Vers, der immer messianisch interpretiert worden ist. Und hier heißt es eben, und das ist ein ganz zentraler Text für die das rabbinische Verständnis des Bar Kochba-Aufstandes, liest nicht Kochav, sondern Kosev. Also nur ein Konsonantunterschied, nämlich Lügner. Als Rabbi Akiva jenen Lügensohn, Bar Kosiva, und das ist eben schon die rabbinische Verballhornung des Namens Bar Kochba, des Sternensohnes, sah, sagte er, siehe der Messiaskönig. Denn Rabbi Akiva dachte, Bar Kochba ist der Messias. Rabbi Jochanan ben Torata sagte zu ihm, Akiva, Gräser werden aus deinem Kiefer wachsen und er, der Messias, wird immer noch nicht gekommen sein. Rabbi Jochanan sagte, die Stimme ist die Stimme Jakobs und die Hände sind die Hände Esaus. Aus Genesis 27, wo Jakob durch das Tragen von Fellen und den Kleidern seines Bruders den Segen bekommt, den Esau hätte bekommen sollen. Die Stimme, die der Kaiser Hadrian, der natürlich der römische Kaiser, das neue Edom Esau ist, hervorrief, der in Betar 800.000 Menschen tötete. Betar ist der Ort, wo der Bar Kochba-Aufstand endete, etwas südwestlich von Jerusalem. Der archäologische Ort befindet sich heute in dem palästinensischen Dorf Battir, das den Namen weiterträgt. Und wie wichtig dieses Betar ist, gerade auch für den eher rechten Zionismus, zeigt sich auch darin, dass es auch einer der Jerusalemer Fußballclubs Betar Jerusalem heißt. Da steckt auch dieser Gedanke eben an den Bar Kochba-Aufstand hinter. 80.000 Hornbläser belagerten Betar. Und dort war Ben Kusiva. Also ganz konsequent im Midrash wird er immer Ben Kusiva oder Bar Kusiva im Hebräisch oder Aramäisch genannt und nie Bar Kochba, der Sternensohn. Und er hatte 200.000 Leute mit abgeschnittenen Fingern. Das wird so erläutert, dass Ben Kusiva als seine Kämpfer nur Leute aufgenommen hat, die nicht zusammengezuckt sind, wenn man ihnen den Finger abgeschnitten hat, um so zu wissen, dass er mutige Kämpfer hat. Natürlich ziemlich brutal. Und finden die Weisen auch. Die Weisen schickten zu ihm, wie lange noch machst du in Israel Verstümmelte? Er sagte zu ihnen, und wie sollen sie geprüft werden? Sie sagten zu ihm, jeder, der nicht eine Zeder des Libanon, also ziemlich der stärkste Baum, den es gibt, ausreißt, soll nicht in deiner Kampftruppe eingeschrieben werden. Und er hatte 200.000, die auf die eine Weise geprüft wurden und 200.000, die auf die andere Weise geprüft wurden. Und in dem Moment, in dem sie zum Krieg auszogen, sagten sie, hilf uns nicht und störe uns nicht. Wie geschrieben steht, hast du Gott uns nicht im Stich gelassen und ziehst Gott nicht in unseren Heerscharen hinaus. Also die Aussage ist, wir kämpfen, Gott braucht uns nicht zu helfen, er soll uns nur keine Probleme machen. Und was tat Ben Kusiva? Er fing die geschleuderten Steine mit einem seiner Knie auf, schleuderte sie und tötete mit ihnen einige Menschen. Und aufgrund dessen sprach Rabbi Akiva so, also an dem Wundertaten so ist er dazu gekommen, dass er der Messias ist. 3,5 Jahre belagerte der Kaiser Hadrian Betar. Und dort saß Rabbi Elazar aus Modiin in Sack und Fasten, betete Tag für Tag und sagte, Herr der Welt, sitz heute nicht zu Gericht. Und wenn er das jeden Tag tut, kann es natürlich kein Gericht geben. Schließlich dachte er, Hadrian, daran, die Belagerung zu beenden. Da kam ein Kutäer, das ist der rabbinische Ausdruck für die Samaritaner, die ihr eigenes Heiligtum auf dem Berg Garizim im Gegensatz zu Jerusalem haben. fand ihn und sagte zu ihm: Solange dieses Huhn, gemeint ist Rabbi Elazar, sich im Staub wälzt, wirst du sie nicht erobern. Aber lass mich, dass ich es dir einrichte, dass du sie an diesem Tag eroberst. Sofort drang er in sie ein durch den Abwasserkanal des Landes und fand Rabbi Elazar aus Modiin, der dastand und betete. Er tat so, als würde er ihm etwas ins Ohr flüstern. Und man ging und sagte zu Barkusiva: Dein Freund Rabbi Elazar will Frieden schließen zwischen dem Land und Hadrian. Er, Barkusiva, schickte und ließ jeden Kutäer bringen. Er sagte zu ihm: Was hast du ihm gesagt? Er sagte zu ihm: Wie ich es dir sage, wird der König diesen Mann, das ist oft so, dass man von sich selbst in dritter Person spricht, also mich töten. Und wenn ich es dir nicht sage, wirst du diesen Mann töten. Aber es ist besser, dass dieser Mann sich selbst tötet und die Geheimnisse des Königreichs nicht verraten werden. Ben Kusiva dachte bei sich, dass er, Rabbi Elazar, das Land Frieden schließen lassen wolle. Als Rabbi Elazar sein Gebet beendet hatte, schickte er Ben Kusiva und ließ ihn bringen. Er sagte zu ihm: Was hat dir jener Kutäer gesagt? Er sagte zu ihm: Ich weiß nicht, was er mir ins Ohr geflüstert hat und habe nichts von ihm gehört, denn ich stand im Gebet und weiß nicht, was er gesagt hat. Ben Kusiva wurde von Zorn erfüllt, gab ihm einen Tritt mit seinem Fuß und tötete ihn. Es kam eine Himmelsstimme heraus und sagte: Weh, mein Hirte ohne Nutzen, der seine Herde preisgibt. Ein Schwert wird sein über seinem Arm und über seinem rechten Auge. Sein Arm wird vertrocknen, ja vertrocknen. Sein rechtes Auge trübe werden, ja trübe. Aus Sacharja. Sie sagte zu ihm: Du hast den Arm Israels gelähmt. Du hast sein rechtes Auge geblendet. Daher wird der Arm jenes Mannes vertrocknen, ja vertrocknen, und sein rechtes Auge trübe werden, ja trübe. Sofort führte die Schuld Israels dazu, dass Betar eingenommen und Ben Kusiva getötet wurde. Man brachte seinen Kopf zu Hadrian. Er sagte: Wer hat diesen getötet? Ein Kutäer sagte: Ich habe diesen getötet. Er sagte zu ihm: Geh und bring ihn mir. Er ging und brachte ihn, das heißt den restlichen Körper ohne den Kopf, und fand eine Schlange um seinen Nacken gerollt. Er, Hadrian, sagte: Wenn nicht sein Gott diesen getötet hätte, wer hätte ihm beikommen können? Und er rezitierte über ihn: Wenn nicht ihr Fels sie verkauft hätte. Sie töteten unter ihnen, bis ein Pferd bis zur Nase im Blut versank. Und das Blut Steine im Gewicht von 40 Sea, das sind etwa 270 Liter, davonrollte und 4 Meilen in das Meer hineinging. Und wenn du sagst, dass sie, Betar, nahe beim Meer liegt, ist sie nicht 4 Meilen vom Meer entfernt? Und Hadrian hatte einen großen Weinberg, 18 mal 18 Meilen, wie von Tiberias nach Sepphoris. Und er umgab ihn mit einem Zaun von den getöteten Betars und ließ nicht anordnen, dass sie begraben werden sollten, bis ein anderer König aufstand und es anordnete. Und sie wurden begraben. Rabbi Huna sagte: An dem Tag, an dem die getöteten Betars begraben wurden, wurde der Gute und der Gutestuende festgesetzt. Das heißt, der vierte Teil des Tischgebets habe ich unten in der Fußnote abgedruckt, wo es heißt eben: Gepriesen bist du, ewiger unser Gott, König der Welt, der Gott, unser Vater, unser König, unser Erhabener, unser Schöpfer, unser Erlöser, unser Bildner, unser Heiliger, Heiliger Jakobs, unser Hirte, Hirte Israels, der Gute und allen Gutes tuende König, der uns an jenem Tag Gutes getan hat, Gutes tut und Gutes tun wird. Und das wird jetzt auf das Schicksal der getöteten Betars interpretiert. Der Gute, dass sie nicht stanken, solange sie noch unbeerdigt herumgelegen haben. Und der Gutes tuende, dass sie begraben wurden. 52 Jahre bestand Betar nach der Zerstörung des Tempels. Und weshalb wurde sie zerstört? Weil sie Lichter anzündeten, anstatt zu trauern über die Zerstörung des Tempels. Und weshalb zündeten sie an? Sie sagten: Die reichen Herren in Jerusalem saßen in der Mitte des Landes. Und wenn einer von ihnen, den Einwohnern Betars, hinaufging, um in Jerusalem zu beten, sagte einer von ihnen zu ihm: Willst du ein reicher Herr werden? Er sagte zu ihm: Nein. Willst du Gouverneur in deiner Stadt werden? Er sagte zu ihm: Nein. Er sagte zu ihm: Ich habe gehört, dass du Grundbesitz hast. Willst du ihn mir verkaufen? Er sagte zu ihm: Ich habe nicht die Absicht. Und er, der reiche Herr, schrieb eine Verkaufsurkunde und schickte sie an dessen Landverwalter. Wenn dieser Mann kommt, lass ihn das Grundstück nicht betreten, denn es ist mir verkauft. Und jener Mann sagte: Wäre doch der Fuß dieses Mannes, also mein Fuß, gebrochen gewesen, dann wäre er nicht zu diesem Winkel, das heißt Jerusalem, hinaufgestiegen. Wie geschrieben steht, sie jagten unsere Schritte, sodass wir nicht mehr auf unseren Straßen gingen. Unser Ende näherte sich, unsere Tage waren voll, denn unser Ende kam. Sie jagten unsere Schritte, sodass wir nicht mehr auf unseren Straßen gingen, in diesen Palästen Jerusalems. Unser Ende näherte sich, das Ende jenes Hauses, das heißt des Tempels. Unsere Tage waren voll, der Tag jenes Hauses. Auch für sie, die Einwohner von Betar, dauerte das Gute nicht an, wie geschrieben steht: Der Schadenfrohe wird nicht rein werden von seiner Schuld. Zwei Brüder waren im Dorf Charucha, offensichtlich ein erfundener Name, und sie ließen keinen Römer dort durchkommen, den sie nicht töteten. Sie sagten: Das Wesentliche, um das es uns geht, ist, die Krone Hadrians herbeizubringen und sie auf den Kopf Schimons, des Vornamens von Bar Kochba, zu geben. Als die Römer über sie kamen, zogen sie
Hallo.
heraus. Da traf ein alter Mann auf sie und sagte zu ihnen: Der Schöpfer möge euch helfen gegen diese. Sie sagten zu ihm: Er soll uns nicht helfen und uns nicht stören.
Ja, ist schon gut, Moment.
Sofort führte die Schuld dazu, dass sie getötet wurden, und ihre Köpfe wurden zu Hadrian gebracht. Er sagte: Wer hat diese getötet? Ein Kutäer sagte: Ich habe diese getötet. Er sagte zu ihm: Geh und bring mir ihre Leichen. Er ging und fand eine Schlange um ihren Nacken gerollt. Er, Hadrian, sagte: Wenn nicht ihr Gott diese getötet hätte, wer hätte sie töten können? Und er rezitierte über sie: Wenn nicht ihr Fels sie verkauft hätte. Ja, soweit dieser Midrasch, der, glaube ich, nicht ganz so leicht zu verdauen ist. Anmerkungen dazu.
Die Frau Fichtel hat ihren Hut gehoben.
Ist noch übrig, noch stehen geblieben. Die
Okay, dann senke ich die mal.
Frau Fichtbauer, melden Sie sich jetzt? Oh, nee, na, okay. Ja, wir sehen hier erstmal die Frage: Rabbi Akiva, der ja nun wirklich nicht irgendjemand war, sondern einer der größten gelehrten Rabbinen, hat also im Bar Kochba den Messias gesehen. Und da kommt aber auch gleich schon die Kritik. Er ist eben kein Sternensohn. Die messianische Verheißung, ein Stern wird aus Jakob aufsteigen, gilt nicht für ihn, sondern er ist, wie es ja auch in der späteren jüdischen Geschichte nicht wenige gegeben hat, ein Lügenmessias, ein der Bar Kosiva. Und eigentlich diese Umbenennung Bar Kochbas zeigt eigentlich schon, dass die Rabbinen eben ein Problem mit diesem Aufstand haben und das durchaus nicht als einen Freiheitskampf gegen die Römer sehen und wahrscheinlich eben auch wegen des unendlich vielen Blutes, das geflossen ist, zu sagen, dass war es offensichtlich nicht wert, denn schließlich und endlich ist ja Beta runtergegangen, war Kochbar umgekommen und was haben wir von dem Ganzen gehabt? Und von daher wird er zwar schon als ein tapferer Mann und als ein starker Mann geschildert, aber eben auch als jemand, der sehr grausam ist, der als Mutprobe für seine eigenen Kämpfer den Leuten die Finger abschneiden lässt. Und was natürlich auch für die Rabbinen ein Skandal ist, dass er dargestellt wird als jemand, der sich auf sich selber, auf seine eigene Kraft verlässt und keine Hilfe Gottes haben will. Und andererseits, und dann kommt eben gleich die Fortsetzung des Midrasch, wo wir sehen, wer eigentlich Betar zunächst rettet, ist Rabbi Elazar aus Modi'in. Und zwar nicht, weil er kämpft, sondern weil er jeden Tag betet und fastet und Gott sagt, nun halt doch heute kein Gericht ab. Und offensichtlich ist dieses Gebet von Rabbi Elazar stärker als die Hunderttausende von Kämpfern, die Bar Kochba hat. Denn als dann der böse Trick angewandt wird, um Rabbi Elazar zu verleumden, als hätte wäre er bereit gewesen, Frieden zu schließen. Und dann natürlich auch, steht auch die Kritik hinter, was ist denn so schlimm daran, Frieden zu schließen? Aber Bar Kochba will es offensichtlich nicht. Und in dem Moment, wo Rabbi Elazar von Bar Kochba getötet wird, eben auch Betar eingenommen wird und es zu dem großen Blutbad kommt. Und obwohl, und das ist auch oft, wie es so bei den Feinden dargestellt wird, einerseits ist Hadrian natürlich der absolute Frevler, der weiß, wie viel Blut vergießt, aber andererseits hat er auch, man könnte sagen, eine Gotteserkenntnis, wenn er sagt, wenn nicht sein Gott diesen getötet hätte, wer hätte ihm beikommen können? Und er auch begreift, dass es nicht seine militärische oder Spionagemacht war, die ihm den Sieg gebracht hat, sondern dass da offensichtlich was anderes hintersteht. Und ja, wenn wir dann diese furchtbare Beschreibung des unendlich vielen Blutes, das fließt, sehen und dann aber gesagt, aber schließlich unendlich, nach wer weiß wie langer Zeit, wo die Leichen der Toten von Betar als Zaun für Hadrians Weinberg gedient haben, dürfen sie dann schließlich ja begraben werden. Und das ist das, was im Tischgebet als der gute Gott und der Gutes tuende Gott bezeichnet wird, der verhindert hat, dass die Leichen stanken, obwohl sie wer weiß wie lange herumstanden und dass sie schließlich begraben werden. Da könnte man vielleicht auch sagen, wie bescheiden kann man werden oder welche Fähigkeit gibt es auch im Allerschrecklichsten noch irgendetwas zu finden, wo man für danken kann. Dann eine weitere Begründung, die gegeben wird, warum Betar schließlich doch auch gescheitert ist, weil sie eine gewisse Schadenfreude über die Zerstörung Jerusalems hatten, weil die Jerusalemer reichen Herren sie nicht gerade nett behandelt haben. Und da eben auch zu sagen, wer schadenfroh ist und nicht über die Zerstörung des Tempels trauert, der wird selber vielleicht seinen Ort zerstört sehen. Und dann haben wir noch die Geschichte von den beiden Brüdern, die keinen durchkommen lassen. Und da sieht man auch, im Midrasch kehrt oft nochmal auf die Thematik zurück, benutzt nochmal die ähnlichen Formulierungen, um seine Botschaft noch ein Stück eindrücklicher zu bringen. Dass sie eben auch sagen, ablehnen, dass Gott ihnen hilft, sondern er sagt, er soll uns nicht helfen und uns nicht stören. Und auch als sie daraufhin getötet werden, Hadrian wieder zu der Folgerung kommt, wenn nicht ihr Gott diese getötet hätte, wer hätte sie töten können? Ja, ich habe dann gedacht, nachdem wir eigentlich so einen klassischen Text wie die Rabbinen den Bar Kochba-Aufstand gesehen haben, hier vor uns haben, ein bisschen einen Einblick zu bekommen, wie sehr sich das im Zionismus geändert hat. Aus einem Text von Amnon Raskrakozki, den wir auch schon mal im Kontext von der zionistischen Interpretation von Josua hatten, der eben auch zeigt, welche Umdeutung der Figur von Bar Kochba vom rabbinischen Judentum zum Zionismus es eigentlich gegeben hat. Der Zionismus wandte sich nicht nur der frühen biblischen Zeit zu, sondern auch der Zeit des Zweiten Tempels, die mit dem Begriff Rückkehr nach Zion bezeichnete, was vielleicht auch zeigt, dass man den Schwerpunkt weniger auf den Tempel als auf die Rückkehr nach Zion, was Jerusalem, was das ganze Land sein kann, legt. Und er zeichnet sich durch ein komplexes Verhältnis zu dem Zeitabschnitt vom 1. bis zum 4. Jahrhundert, der Zeit der Mischna und der Tanaiten aus. All diese Epochen wurden als lückenloser Zusammenhang aufgefasst, als authentische Ausdrucksformen der jüdischen landwirtschaftlichen Niederlassung. Die Epoche nach der Zerstörung des Tempels wurde als Epoche aufgefasst, die die früheren Aspekte der jüdischen Niederlassung bewahrte und durch den Kampf um die Erneuerung der Souveränität oder wenigstens die Abschaffung der von der römischen Herrschaft auferlegten Einschränkungen charakterisiert wurde. Die Hinwendung zu dieser Epoche konzentriert sich auf die Aufstände. Den Aufstand der Hasmonäer 166 bis 61 vor, den großen Aufstand 66 bis 70 und den Bar Kochba-Aufstand 132 bis 135. In diesem Zusammenhang sticht besonders Bar Kochba hervor. Nach den Worten Jakob Zerubawels waren er und seine Kämpfer die letzten aktiven Kämpfer für politische Freiheit. Wenn das so ist, kann man sagen, dass die Helden der Bibel das Ethos der Eroberung und der Niederlassung lieferten und die späteren Helden, die Makkabäer, Bar Kochba, das Ethos des Widerstands. Diese beiden Ethosse vermischten sich in dem sich herausbildenden zionistischen Diskurs. Generationenlang war die Gestalt Bar Kochbas in der jüdischen Tradition verleugnet worden. In der Literatur der Aufklärung, im Rahmen der Suche nach jüdischen Gestalten, die zum Begriff der Tapferkeit gemäß des europäischen Nationalismus passten, wurde er aus der Versenkung heraufgeholt. Schon zu einem frühen Zeitpunkt nahm Bar Kochba einen zentralen Platz in der zionistischen Kultur ein. Er wurde zu einem der herausragenden Symbole der neuen Kultur, die Gestalt des Kämpfers gegen das Imperium um der nationalen Freiheit willen. So verband das zionistische Bewusstsein zwischen Bar Kochba und den Richtern und den anderen Helden. Ich möchte noch einmal betonen, dass Bar Kochba im Zionismus als die Vervollständigung der biblischen Geschichte aufgefasst wurde und nicht als Ausdruck einer neuen Epoche. Yigal Yadin, sowohl israelischer Generalstabschef als auch Archäologe, der in Hazor Josua den ersten Feldherrn entdeckte, war es auch, der die Überreste des letzten Feldherrn, wie er es ausdrückte, entdeckte und sich selbst als beider Nachfolger sah. Der Bar Kochba-Aufstand wurde als Fortsetzung des Krieges Josua bin Nuns aufgefasst. Bar Kochba bewahrte die jüdische Tapferkeit und das nationale Bewusstsein auch in einer Situation ohne Souveränität. Aber er bezeichnete den Endpunkt, an den der Zionismus anknüpfen wollte. Ja, vielleicht ergeben sich so im Vergleich zu der zionistischen Deutung Bar Kochbas und der rabbinischen noch einiges an Anmerkungen. Frau Fichtbauer?
Warum wird eigentlich in der rabbinischen Tradition dieser Bar Kochba-Aufstand ja letztlich so negativ gesehen? Weil sich da jemand als Messias so quasi, also Sternensohn darstellte? Ja, und weil das mit eschatologischen Vorstellungen verbunden war und ja im Desaster endete? Also diese eindeutige Ablehnung ist mir nicht so ganz klar.
Der Punkt ist genau, dass es im Desaster endete.
Ja.
Und damit, also da hat man eigentlich auch schon eine ganz realistische Vorstellung vom Messias. Der ist
Ja.
dazu da, das Königtum Israels wieder aufzurichten. Und wenn er in einem riesigen Blutbad untergeht, ist er sicher nicht der wahre Messias. Und also da ist sicher, also wie gesagt, Rabbi Akiva, einer der ganz großen Gelehrten, hat sich
Ja.
verführen lassen, wie die Rabbinen sagen würden, an Bar Kochba als den Messias zu glauben. Also es war offensichtlich schon sehr verbreitet, diese Auffassung. Aber dann auch Ist es wohl die tiefe Enttäuschung, zu welcher Katastrophe das geführt hat, die dann zu dieser negativen Sicht geführt hat? Und das ist etwas, also wir haben das in einer etwas milderen Weise schon in Josephus' Schilderung des jüdischen Krieges, des großen Aufstands von 66 bis 70. Josephus schreibt ja eigentlich auch, er schreibt ja in Rom unter dem Schutz der flavischen Kaiser und schreibt da auch, also er will einerseits schon, dass die Römer auch die Tapferkeit der Juden anerkennen, aber in seinen so Zwischenbemerkungen wird schon klar, dass er den Aufstand, den er ja selber mit angeführt hatte, dass er das eigentlich für eine Dummheit hielt. Und man hätte sich arrangieren können und es hätte nicht zu dem ganzen Blutbad kommen müssen. Also da fangen nicht erst die Rabbinen mit an, das hat eigentlich schon Josephus. Und bei den Rabbinen ist es, glaube ich, wirklich zu sagen, bloß nicht nochmal sowas. Also wir haben jetzt gerade mit Mühe und Not noch irgendwie bei Kochbar überlebt, obwohl der Preis, also es gibt heute auch manche Historiker sagen, die wahrscheinlich waren die Folgen des Bar Kochba-Aufstandes sogar noch schlimmer als die Folgen der Tempelzerstörung. Denn da
Ja,
wurde die Ausübung der Tora verboten, da wurde
und
Jerusalem
Jerusalem.
als heidnische Stadt Aelia Capitolina neu aufgebaut. Juden durften nicht mehr in der Umgebung Jerusalems wohnen und der Schwerpunkt verlagert sich dann nach Galiläa. Und es ist wohl wirklich dieser Schock, der ihnen in den Knochen sitzt und der eigentlich jahrhundertelang angehalten hat, bis der Zionismus kam und es anders gesehen hat. Es hat auch dazwischen weitere messianische Bewegungen gegeben. Die größte war im 17. Jahrhundert, die von Schabtai Zvi, der dann eben auch, der auch wahnsinnig viel Anhänger hatte, aber schließlich hat man ihn auch als den Lügenmessias gesehen. Zum Glück hat er nicht so viele Menschen in den Tod gerissen mit seiner messianischen Botschaft. In der Hinsicht ist es glimpflicher abgegangen, aber das rabbinische Judentum hat seine Skepsis gegenüber nationalen Freiheitskämpfern bewahrt. Und es ist wahrscheinlich sehr schwer zu sagen, also Bar Kochba wird ja hier auch ein bisschen wie nicht ganz richtig religiös dargestellt, wenn man schon sieht, er vertraut auf seine eigene Kraft und nicht unbedingt auf Gott. Das wird historisch wohl kaum klarzustellen sein, wie weit das wirklich so war und wie fromm in Anführungsstrichen Bar Kochba war. Aber die Rabbinen sehen ihn hier. Einfach die bloße Tatsache, dass er zum Kampf gegen die Römer aufgerufen hat, reicht für sie eigentlich schon, ihn auch theologisch in Zweifel zu ziehen.
Warum haben die Zionisten sich dann nicht auf die Makkabäer berufen, sondern jetzt auf diese Geschichte?
Haben sie auch.
Denn
Wir
die
haben,
Makkabäer
ich habe ja dir
waren
den.
ja dann erfolgreich, ne? Also
Ja,
hast
nein, sie haben sich auch auf die Makkabäer berufen, natürlich, die ganz wichtig sind. Ich habe hier halt die Texte, die sich auf Bar Kochba beziehen, rauf geholt. Und das ist schon interessant, natürlich zu sehen. Man könnte fast sagen, sie haben ein bisschen aus ihrem Gedächtnis gestrichen, dass Bar Kochba gescheitert ist. Und
Aber die
versuchen halt
Makkabäer,
da
die waren erfolgreich.
anzuknüpfen. Aber es ist ja ähnlich, auch die Kämpfer von Masada, die ja nach Josephus Selbstmord begangen haben, auch die sind ganz stark in den zionistischen Mythos eingegangen. Und da ist sicher eben schon, also ich meine, es war ja auch klar, dass in dem Kampf, auch in dem modernen Kampf, viele sterben würden. Und in dem Sinne musste man wahrscheinlich auch eine Märtyrerideologie haben und von daher eben Freiheitskämpfer wie die Leute in Masada und wie Bar Kochba, von dem auch berichtet wird, dass er Selbstmord begangen hat in dem Moment, wo Betar erobert wurde, auch da sagen zu müssen, ja, wir werden auch so weit gehen wie die. Also, dass man nicht nur an die Makkabäer, die Erfolg hatten, anknüpft, sondern um eben auch von vornherein damit umgehen zu können, dass viele ihr Leben lassen werden, eben auch das wirklich zu sagen. Und auch dieser Gedanke, lieber sterben als unfrei sein. Das ist dann eben auch im Kampf der Zionisten ganz wichtig. Und in den letzten Jahrzehnten hat sich das durchaus auch geändert und auch moderne historische jüdische Forschung sieht auch den Bar Kochba-Aufstand natürlich kritischer und ist vielleicht auch teilweise sogar geneigt, den Rabbinen recht zu geben und zu sagen, dass es keine sehr politisch kluge Entscheidung war, diesen Aufstand durchzuführen. Ja, die Fortsetzung des Midrasch, der uns also den Untergang von Betar erzählt, greift nochmal das Blut Sacharias auf. Das hatten wir auch schon In einem der Midrashim zur Eröffnung der Klagelieder, wo das nur der Anfang eigentlich erwähnt wurde und eben auch der Punkt darin liegt, ein Grund, warum der Tempel zerstört wurde, ist eben nicht nur der Götzendienst, sondern auch unschuldiges Blut, das vergossen wurde. Und hier wird das noch in einigen stärkeren Bildern zum Ausdruck gebracht. 80.000 junge Priester wurden um des Blutes Zacharias willen getötet. Rabbi Judan fragte Rabbi Acha und sagte zu ihm: Wo haben Sie Zacharia getötet? Im Bereich der Laien Israels oder im Bereich der Frauen? Er sagte zu ihm: Nicht im Bereich Israels und nicht im Bereich der Frauen, sondern im Bereich der Priester. Und sie taten mit seinem Blut nicht wie mit dem Blut einer Gazelle und nicht wie mit dem Blut eines Hirsches. Dort steht geschrieben: Und jeder aus dem Haus Israel, der Jagdwild jagt, und er verschüttet sein Blut und bedeckt es mit Staub. Sondern so steht geschrieben: Denn ihr Blut war in ihr, auf einen nackten Felsen tat sie es, verschüttete es nicht auf die Erde, es mit Staub zuzudecken. Und warum das alles? Zornbrennen hinaufzubringen, Rache zu üben, gab ich ihr Blut auf einen nackten, ohne es zuzudecken. Sieben Übertretungen beging Israel an jenem Tag. Sie töteten einen Priester, einen Propheten, einen Richter, vergossen reines Blut, entweihten den Namen des Ewigen, verunreinigten den Bereich der Priester, und es war Schabbat und Yom Kippur. Und als Nebuzaradan, der Feldherr Nebukadnezars, hinaufzog nach Jerusalem, sah er das Blut Zacharias, das kochte, das also nie verschwunden ist aus dem Tempel. Er sagte zu ihnen: Was ist dies? Sie sagten zu ihm: Das Blut von Stieren und Schafen. Er brachte Stiere und Schafe herbei und schlachtete sie, und es, also deren Blut, war ihm nicht ähnlich. Er brachte alle möglichen Arten von Blut herbei, und es war nicht ähnlich. Er sagte zu ihnen: Wenn ihr es mir sagt, gut. Wenn nicht, werde ich das Fleisch dieser Leute, also euer Fleisch, mit Kämmen aus Eisen durchkämmen. Sie hatten es ihm nicht gesagt, und jetzt, wo er ihnen so sagte, sagten sie zu ihm: Was können wir vor dir verbergen? Wir hatten einen Propheten und Priester, und er hat uns getadelt um des Himmels willen. Nehmt es an. Und wir haben es nicht von ihm angenommen, sondern sind gegen ihn aufgestanden und haben ihn getötet. Er, also Nebuzaradan, sagte zu ihnen: Ich werde ihn versöhnen. Er brachte den großen Sanhedrin herbei und schlachtete ihn für ihn, und er kam nicht zur Ruhe. Er schlachtete den kleinen Sanhedrin über ihn, und er kam nicht zur Ruhe. Er brachte die jungen Priester herbei und schlachtete sie für ihn, und er kam nicht zur Ruhe. Er schlachtete die Kinder des Lehrhauses für ihn, und er kam nicht zur Ruhe. Er sagte zu ihm: Zacharia, die Guten in deinem Volk habe ich zugrunde gerichtet. Willst du, dass alle zugrunde gerichtet werden? Sofort kam er zur Ruhe. Da dachte der Bösewicht Nebuzaradan in seinem Herzen über die Umkehr nach und sagte: Wenn schon über den, der ein Leben aus Israel zugrunde richtet, geschrieben steht: Wer das Blut des Menschen vergießt, dessen Blut wird durch einen Menschen vergossen werden. Und wie viel mehr über jenen Menschen, also über mich, der viele Leben zugrunde gerichtet hat. Sofort wurde der Heilige, gepriesen sei er, von Mitleid erfüllt, gab dem Blut einen Hinweis, und es wurde an Ort und Stelle verschlungen. Ja, dazu Anmerkungen. Ich habe vergessen, es nachzusehen, aber das Blut Zacharias wird auch mal in einer Rede Jesu im Neuen Testament erwähnt. Das ist also eine Sache, die sich beibehalten hat, die Erinnerung daran. Ja, es ist auch hier wieder die ungeheure Ausweitung des Blutbades natürlich. Und andererseits, dass wir dazu kommen, dass der Zerstörer von Jerusalem, Nebuzaradan, letztlich zur Einsicht kommt, vielleicht sollte ich doch lieber an Gott, den Gott Israels glauben, denn ihm ist schon ein Leben so wichtig. Und was soll aus mir werden? Also auch das, dieser Gedanke, dass die Allerschlimmsten umkehren, das taucht im Midrasch auch immer wieder auf. Es gibt einen Midrasch, der sagt, dass Pharao der König von Ninive wurde und dann eben der König von Ninive ist, der auf die Predigt Jonas hin umkehrt. Es wird gesagt, dass Nachkommen von Nero im Bet Midrasch gesessen haben. Also die Rabbinen haben eine sehr starke Tendenz, doch auch eben den schlimmsten Feindesgestalten noch Nachkommen zu geben, die dann konvertieren, eventuell sogar Gelehrte werden. Ja, wenn wir bis hierhin also gesehen haben, wie der Midrasch vielleicht noch ein Stück schlimmer ausmalt als das, was in dem biblischen Text schon steht, so haben wir jetzt einen weiteren Midrasch zu Vers 4, der vielleicht eher ein bisschen versucht, die Dinge, die in der Bibel gesagt werden, zu mildern. Das ist ja auch dieser starke Vers, wo es eben heißt, gespannt hat er, also Gott, seinen Bogen wie ein Feind, seine Rechte steht da wie ein Bedränger. Er tötet alle Lust des Auges, im Zelt der Tochter Zion goss er aus wie Feuer seine Zorneshitze. Gespannt hat er seinen Bogen wie ein Feind. Rabbi Aiwo sagte, sie drangen nicht ein bis zum vollen Maß des Gerichts, also Israel ist gemeint. Sie sündigten nicht bis zum Letzten und auch das Maß des Gerichts drang nicht völlig bis zu ihnen ein. Sie drangen nicht ein bis zum vollen Maß des Gerichts, wie es heißt, und das Volk war wie sich beschwerend. Hier steht nicht geschrieben, sich beschwerend, sondern wie sich beschwerend. Oder die Fürsten Judas waren wie Eindringlinge in fremdes Eigentum. Hier steht nicht geschrieben Eindringlinge, sondern wie Eindringlinge. Denn wie eine störrische Kuh ist Israel störrisch, denn eine störrische Kuh steht hier nicht geschrieben, sondern wie eine störrische Kuh. Und das Maß des Gerichts drang nicht völlig bis zu ihnen ein. Gespannt hat seinen Bogen der Feind, steht hier nicht geschrieben, sondern wie ein Feind. Eine andere Auslegung, gespannt hat er seinen Bogen wie ein Feind. Das ist Pharao, wie es heißt, es sprach der Feind. Seine Rechte steht da wie ein Bedränger, das ist Haman, wie es heißt, ein Bedränger und Feind. Eine andere Auslegung, gespannt hat er seinen Bogen wie ein Feind. Das ist Esau, wie geschrieben steht, da der Feind, und aus den Versen vorher geht hervor, dass es der Berg Seir und ganz Edom sind, sagte. Er tötet alle Lust des Auges. Rabbi Tanchum bar Jeremia sagte, dies sind Söhne, die von ihren Vätern geliebt werden wie ihr Augapfel. Die Rabbanan sagten, dies ist der Sanhedrin, der von Israel geliebt wird wie sein Augapfel. Im Zelt der Tochter Zions goss er aus wie Feuer seine Zorneshitze. Viermal wird zum Guten und viermal zum Bösen ausgegossen. Vier Ausgießungen zum Guten, wie es heißt bei Sacharja, und ich werde ausgießen auf das Haus David und die Bewohner Jerusalems einen Geist der Gnade und des Erbarmens. Bei Joel, und danach werde ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und um jetzt auf vier Verse zu kommen, ist es eben geteilt worden bei Joel, weil auch der Geist nochmal, die Ausgießung nochmal kommt. Auch über die Knechte und die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und bei Ezechiel, und ich werde mein Gesicht nicht mehr vor ihnen verbergen, da ich meinen Geist über das Haus Israel ausgießen werde. Spruch des ewigen Gottes. Vier Ausgießungen zum Bösen, wie es heißt bei Jesaja. Und er wird über ihm, Jakob Israel, ausgießen die Zorneshitze seines Wutschnaubens. Bei Ezechiel steht geschrieben, wenn du deine Zorneshitze über Jerusalem ausgießt. Und es steht geschrieben im 4. Kapitel der Klagelieder, bis zum Ende brachte der Ewige seine Zorneshitze, goss den Zorn seines Wutschnaubens aus. Und hier goss er aus wie Feuer seine Zorneshitze. Dazu Anmerkungen. Herr Schobes. Herr Schobes?
Das Mikro.
Ja,
Warum
jetzt
ist es
hören Sie.
wichtig, dass hier auf vier Verse in der Bibel hingewiesen wird?
Ich denke, Sie haben einfach nachgezählt, wo das Verb ausgießen kommt. Und es ist nicht die Zahl 4 wichtig, denke ich, sondern dass man die Zahl des Guten und die Zahl des Bösen ausgießens dieselbe ist. Damit sich das in gewisser Weise ausgleicht. Ich vermute mal, dass das Verb in anderen Zusammenhängen noch öfter vorkommt, aber in dieser Thematik. Könnte man fast sagen, Sie haben die Konkordanz aufgeschlagen, die es natürlich damals nicht gab, aber die hatten Sie in Ihrem Kopf. Da ist es dann einfach, ich denke, das ist so ein bisschen der Ausgleich, den man versucht zu bringen, dass das Gute in dem Falle genauso stark ist wie das Böse. Frau Herritsch?
Ich hänge noch so ein bisschen bei Seite 4, 5 und 6. Und das sind ja eigentlich sehr brutale Texte. Haben die heute noch eine Bestimmung und Bedeutung im Judentum? Oh, oder anders gefragt, wo helfen diese Klagelieder heute?
Also
Also
die
sicher bei dem
biblischen,
Psalmen, da kann ich auch was mit anfangen, aber
also die biblischen Klagelieder werden ja liturgisch auch gelesen in der Nacht des 9. Av, dem Gedenktag der Tempelzerstörung. Also das ist auf jeden Fall, jeder, der irgendwie traditionell ist, hat den Text, den biblischen Text vor sich, kennt den. Und auch gerade. Eigentlich wird ja auf den 9. Av in den 3 Wochen vorher vorbereitet, vom 17. Tammuz an, der als der Tag gilt, wo schon die Mauer Jerusalems durchbrochen wurde. Das sind die 3 Trauerwochen, in denen auch alle möglichen Trauerbräuche eingehalten werden. Und da gibt es durchaus viele orthodoxe Juden und Jüdinnen zumindest, die dann auch in dieser Zeit Texte, die eben zu der Thematik passen, lesen. Und es wird jetzt nicht jeder jedes Jahr den gesamten Midrasch zu den Klageliedern durchlesen, aber das sind durchaus Texte, die präsent sind, manche weniger, manche mehr bekannt. Und ich denke, das bleibt einfach ein großer Fundus, mit dem man sich mit der Theodizee-Frage auseinandersetzt. Und auch nach dem 7. Oktober, ich hoffe, ich finde das noch im Internet. Für unsere letzte Sitzung zu den Klageliedern haben auch einige nach der Struktur der Klagelieder Echa auf die zerstörten Kibbuzim neben dem Gazastreifen gedichtet. Und es gibt auch die sogenannten Kinot-Klagelieder, die fangen nicht alle stilistisch mit Echa an, die haben auch andere Formulierungen, aber das ist auch eine Weiterformulierung eben von Klageliedern, die im Laufe der Jahrhunderte sich angesammelt haben. Und dies ist es auch üblich, am Vormittag des 9. Av nach dem Morgengebet zu lesen. Und damit ist es eigentlich immer etwas geblieben, wo man auch aktualisiert hat. Es gibt bei diesen Klageliedern zum Beispiel auch einen Text, der nach dem ersten Kreuzzug entstanden ist, der die Vernichtung der Gemeinden von Worms, Mainz und Speyer beweint. Es sind auch neue Klagelieder nach der Shoah gedichtet worden. Also das bleibt schon immer wieder auch inspirierend, das zu aktualisieren. Also einerseits auch bei dem alten Text zu bleiben, aber auch literarisch sich inspirieren zu lassen und neue Texte zu dichten. Und ja, es hat leider in der jüdischen Geschichte nicht an Ereignissen gefehlt, die Grund gegeben haben, so was Neues zu dichten auch. Und von daher ist das durchaus ja, etwas, was schon stark im Bewusstsein da ist.
Also ich kann mir gut vorstellen, dass es auch moderne, jetzige Interpretationen zu Klageliedern gibt. Und ich selber empfinde, dass die Klagelieder auch heute helfen können. Also in den ein oder anderen Psalmen finden wir ja entsprechenden Texte wieder. Mir ging es eigentlich mehr so um eine Verknüpfung von früher und heute.
Ja, also ich denke, es gibt sowohl als auch. Das, und man, ich muss sagen, mir ist es selber so gegangen, von den Kriegen, die wir in den letzten Jahren hatten, das muss gar nicht unbedingt hier im Land sein, es ist mir auch, als der Krieg in der Ukraine anfing, so gegangen, ich fand Echa wahnsinnig passend auf einmal. Das ist einfach eine klassische Darstellung, wie eine zerstörte Stadt aussieht und in dem Sinne muss man es vielleicht gar nicht nachdichten. Es ist schon alles gesagt worden irgendwo. Und es ist vielleicht auch eine Hilfe. Man muss in so einer Katastrophe auch nicht mehr selber kreativ werden, sondern man hat eigentlich schon alles da. Und ja, ich denke, es ist wirklich einer der Texte zusammen eben auch, wie Sie sagten, mit einigen Psalmen, die wirklich der Klage ihr Recht geben und auch nicht zu sehr sich beeilen. Also wir hören natürlich auch immer wieder, dass man sagt, ja, wir haben Verantwortung, wir haben Schuld, aber es ist auch einfach ein Entsetzen und einfach mal dieses Entsetzen herauszulassen, das ist auch da. Ja, Anita und Katrin, ihr meldet euch immer gleichzeitig, von daher kann ihr automatisch durch das System, von daher weiß ich nicht, wer jetzt was sagen wollte.
Ja, ich wollte nur hinzulegen, dass natürlich, also die Klage selbstverständlich und das Unverständnis, ich sag mal, über diese Form von Zerstörung. Aber wenn darin enthalten ist gleichzeitig auch ein Schuldeingeständnis, dann besteht natürlich immer die Gefahr, ich sag mal, dass die Schuld zugeschrieben wird denjenigen, die möglicherweise nicht Gott getreu gewesen sind, wie auch immer zu sehr weltlich gelebt haben, wie immer. Also das haben wir im Christentum ja das Gleiche, wenn jemand auf die Idee kommt, egal ob es jetzt Corona ist, ob es AIDS ist, als Geißel Gottes zu sehen für ja, ich sag mal, für ein Abfallen von Gott, und gerade jetzt im Kontext 7. Oktober, ich sag mal, wenn man die Menschen da auf dem Festival sah, die ja nun auch oft sicherlich, also die sicherlich keine weder ultraorthodox noch orthodox, sondern oft sehr weltlich einfach unterwegs waren, also dann geht mir einfach auch durch den Kopf, dass das auch eine Gefahr ist. Also gerade, dass das ausgenutzt, fehlverstanden, wie auch immer wird. So, also das ist, finde ich, immer das Problem, einer solchen Klage auch, dass das beinhalten kann. Also sich bei Gott beklagen, dass er das zulässt, gar keine Frage, aber sich selber als schuldig dabei sehen, das finde ich immer einfach schwierig.
Mir ist da der Unterschied wichtig, gucke ich wirklich, was bei mir nicht in Ordnung ist, oder schiebe ich es auf den anderen sozusagen? Sage ich das von innen heraus oder sage ich das mit dem Fingerzeig auf den anderen? Und das, denke ich, machen die Klagelieder eigentlich nicht. Das ist ein Ich oder ein Wir, das sagt, wir waren nicht okay. Nicht den Finger auf jemand anders zeigen. Und ich denke, das ist wirklich das auch am 7. Oktober. Da sind orthodoxe Rabbiner, nicht nur Rabbiner, auch sonst Orthodoxe hingegangen und haben gesagt, ja, natürlich, die jungen Leute da, die gefeiert haben, die haben ja den Feiertag und den Schabbat nicht eingehalten. Und deswegen ist das passiert. Und das geht natürlich überhaupt nicht. Ich würde andererseits sagen, wenn ich mir jetzt überlege, auch nach allem, was seitdem passiert ist, vielleicht muss die israelische Gesellschaft als Ganze darüber nachdenken, wie ist sie zum 7. Oktober gekommen. Wenn das eine Eigenanalyse ist, denke ich, ist das in Ordnung. Es ist, das Problem ist, wo ich eine andere Gruppe, mit der ich nichts zu tun haben will, sozusagen ausgrenze. Und ich denke, das ist ja auch die Schwierigkeit, wenn dann traditionelle christliche Lektüre solche Texte übernommen hat, wo dann eben auch die ganze Tradition der Kirchenväter kommt, die sagt, die Juden sind für die Kreuzigung Jesu bestraft worden. Und deswegen ist der Tempel zerstört worden. Da wird es problematisch, wo ich das einem anderen anhänge. Wovon übrigens auch in unserer Fortbildung zum jüdisch-christlichen Dialog mit beschäftigen werden, mit diesem Thema. Das wird da auch kommen. Ich denke, da ist wirklich, wenn man für mich, man kann sich natürlich auch zu stark selber beschuldigen. Auch das kann passieren. Aber solange ich mich mit mir selber auseinandersetze oder mit meinem Kollektiv auseinandersetze, würde ich sagen, ist das zumindest wert, der Sache nachzugehen, zu gucken, wo sind mein Problem. In dem Moment, wo ich jemand anders damit beschuldige, wird es problematisch, würde ich sagen. Und das machen die Klagelieder gerade nicht. Herr Schobes hatte sich noch gemeldet und dann Frau Fichtbauer. Ja, wir warten wieder auf das tückische Mikrofon.
Danke. In den evangelischen Perikopen kommt auch ein Klagelied tatsächlich im Kirchenjahr einmal vor. Aber das Erstaunliche ist, was mich ein bisschen irritiert, es kommt nur diese Zuversicht, die gleichzeitig und also und die Gewissheit, sich auf Gott trotzdem verlassen zu können. Das wurde nur als Predigttext ausgewählt und die Klage fällt eigentlich unter den Tisch, jedenfalls in der Auswahl der Verse.
Ja, das ist im Grunde genommen das, was auch an anderen, der Navid Kamani, von dem ich gleich noch was zitiere, sagt, dass die christliche Tradition eigentlich eine sehr starke Tendenz hat, die Klage zu schnell zu stoppen und zu schnell zum Trost überzugehen. Und was Sie
Ja.
gerade sagen, das auszublenden. Und dann sowas passiert natürlich, wenn man Verse rausnimmt. Die jüdische Tradition liest normalerweise halt immer kontinuierlich und da hat man dann alles.
Ja, ich gebe Ihnen da völlig recht. Mich hat es nicht irritiert, sondern mich hat es sogar gestört.
Ich meine, wer natürlich dann vielleicht eben nur im Perikopenbuch oder so sieht, dem fällt es vielleicht gar nicht auf, dass da noch ein paar andere Dinge stehen. Aber wenn man das halt mit dem biblischen Text vergleicht, dann sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Und ich denke auch gerade, es ist ja wichtig, wie man dazu kommt, dass man sich am Schluss auch trösten lassen kann. Man muss erstmal durch die Klage und das Leid durch, denke ich, und eben sich nicht allzu schnell trösten zu lassen. Ja, aber das finde ich spannend, dass es diese Einschränkung auf diese Verse sozusagen dann in der evangelischen Tradition gibt. Frau Fichtbauer. Sie müssen sich noch freischalten. Jetzt funktioniert es nicht. Okay. Ja, wir haben noch zwei Texte. Ja, noch den einen Text, wo natürlich auch, was natürlich auch passieren kann als Form der Trost, des Trostes, ist die Hoffnung auf Rache. Das ist etwas, was wir hier in dem zu Vers 7 haben. Aufgegeben hat der Ewige seinen Altar, verflucht seinen Tempel, überliefert die Mauern ihrer Paläste in die Hand des Feindes. Eine Stimme erhoben sie im Haus des Ewigen wie an einem Festtag. Aufgegeben hat der Ewige seinen Altar. Rabbi Chagai im Namen von Rabbi Yitzchak sagte, wie die Einwohner eines Landes, die für den König Tische ausrichteten und ihn dann ärgerten. Und er ließ es sich gefallen. Sie ärgerten ihn wieder. Und der König sagte zu ihnen, ärgert ihr mich etwa im Vertrauen darauf, dass ihr mir den Tisch ausgerichtet habt? Seht, hier werfe ich ihn vor euch hin. So sagte der Heilige, gepriesen sei er zu Israel: Erzürnt ihr mich etwa im Vertrauen auf die Opfer, die ihr mir dargebracht habt? Seht, hier werfe ich sie vor euch hin. Wie geschrieben steht, aufgegeben hat der Ewige seinen Altar, verflucht seinen Tempel. Natürlich die klassische Kritik, dass die Opfer eigentlich nichts wert sind, wenn man die falsche Gesinnung hat. Rabbi Berechja, Rabbi Chelbo und Rabbi Aiwo im Namen von Rabbi Shmuel bar Nachmani sagten: Du findest, dass in der Stunde, in der die Völker in den Tempel eindrangen, sie ihre Hände in den Nacken legten und ihre Gesichter nach oben wandten, schmähten und lästerten und einen geschlossenen Raum, Masger, mit ihren Lanzen machten, deren Spitze sie in den Boden steckten, um dort die Priester gefangen zu halten. Wie geschrieben steht, überliefert hat er die Mauern ihrer Paläste in die Hand des Feindes. Eine Stimme erhoben sie im Haus des Ewigen wie an einem Festtag. Rabbi Chanina, Rabbi Acha und Rabbi Meascha im Namen von Rabbi Jannai sagten: Kraft dieser Stimme fiel Babylon. Wie geschrieben steht: Gefallen, gefallen ist Babylon, und alle Standbilder ihrer Götter hat er zur Erde geschmettert. Rabbi Berechja, Rabbi Chelbo und Rabbi Aiwo im Namen von Rabbi Shmuel bar Nachmani sagten: Auch dieses Reich, Rom, tat so, wie geschrieben steht. Eine Stimme erhoben sie im Haus des Ewigen wie an einem Festtag. Rabbi Chunna, Rabbi Acha und Rabbi Meascha im Namen von Rabbi Jannai: Auch sie muss fallen, nur Kraft dieser Stimme. Wie geschrieben steht, von einer Stimme wurde Babylon gefasst. Rabbi Joshua ben Levi sagte: Eine Stimme der Bedrängnis, ein Stimmengewirr von Vernichtern und Dunkelheit steigt auf über der großen Stadt Tyrus, hinter der sich dann Rom verbirgt. Und weshalb? Weil die Stimme Esaus, Roms, anklagt, wie geschrieben steht: Eine lärmende Stimme von der Stadt, eine Stimme vom Tempel des Ewigen, zahlt seinen Feinden heim. Und wenn es hier um den Tempel geht, so gegen Ende von Kapitel 2, geht es auch um das Leid der Menschen, zu Vers 20. Sieh, Ewiger, und betrachte, wen du so misshandelt hast. Das ist Olalta, wenn Frauen ihre Leibesfrucht essen, die Säuglinge Olelim, das sind zwei verschiedene Wörter, aber haben dieselben Konsonanten, die sie gehätschelt haben, wenn getötet werden im Tempel des Ewigen Priester und Prophet. Sieh, Ewiger, und betrachte. Eine Erzählung von Doeg, dem Sohn Josefs, der starb und der Mutter einen kleinen Sohn hinterließ. Sie maß ihn mit ihren Händen, um zu sehen, wie viel er gewachsen war, und spendete jedes Jahr sein Gewicht in Gold dem Himmel. Und als Jerusalem belagert wurde, schlachtete seine Mutter ihn mit ihren eigenen Händen und aß ihn. Und Jeremia klagte vor dem Ewigen und sagte: Wen hast du so misshandelt, wenn Frauen ihre Leibesfrucht essen, die Säuglinge, die sie gehätschelt haben? Und der Heilige Geist erwidert ihm: Wenn getötet werden im Tempel des Ewigen Priester und Prophet. Das ist Zacharia, den wir vorhin hatten, ben Jehoiada. Ja, also hier geht es bis zum Kannibalismus, der hier dargestellt wird. Dazu noch Anmerkungen? Ja, um diese wirklich sehr schwer zu lesenden Texte auch irgendwo theologisch einzuordnen, auch so ähnlich wie Frau Herritsch vorhin gefragt hatte, bin ich gestoßen auf einen Text von Navid Kermani, dem deutsch-persischen Schriftsteller, der eigentlich ein ganzes Buch über die Theodizee-Frage, könnte man sagen, geschrieben hat, Der Schrecken Gottes. Er konzentriert sich dort auf einen islamischen Text von Attar, das Buch des Leidens, wo ich vielleicht nächstes Mal auch noch ein paar Zitate bringe. Narren, die eben Gott auch anklagen und ihm sagen, wie kann Gott diese Dinge tun? Aber er geht eben auch auf die Wurzeln dieses Wahnsinnigwerdens an Gott in der Bibel und zieht es dann auch weiter in die heutige moderne Literatur hinaus. Und ich habe hier den Text genommen, wo er eben über die biblischen Texte spricht und auch gerade eben diese Verse aus Klagelieder, gerade den Vers 20, den wir gerade hatten, und die folgenden Verse erwähnt. Wobei die Bibelübersetzung, die Kamani benutzt, ist die Luther-Übersetzung, aber nicht die heutige, sondern die etwas ältere von 1912, die wohl aus literarischen Gründen passender erschienen ist. Hiob ist das biblische Grundbuch der Erfahrung, dass Gott ungerecht sein kann, aber es steht in der Bibel nicht allein. Israel hält es beinahe für selbstverständlich, dass Gott Übel über die Menschen bringt und nahm es nicht durchweg als verdiente Strafe hin. Achtet man auf den Subtext, zieht sich ein roter Faden der Rebellion des Menschen gegen Gott durch die hebräische Bibel. Sofern man ihre Bücher nicht nach der Chronologie der Textentstehung liest, das Motiv taucht vor allem in den späteren nachexilischen Texten auf. Von Adam und Eva über die Kainssage und zum Turmbau zu Babel, Jakobs Kampf am Jabbok bis hin zu Propheten wie Jona oder der widerspenstigen Frau Hoseas misstrauen die Menschen Gottes Ratschluss, stehen im Konflikt mit ihm und begehren offen auf. Selbst Mose fragt: Herr, warum tust du so übel an diesem Volk? Und ähnlich wendet sich Elia an Gott: Herr, mein Gott, hast du auch der Witwe, bei der ich ein Gast bin, so übel getan, dass du ihren Sohn tötest? Wird Mose und Elia immerhin geantwortet, so bleiben jene Seelen ungetröstet, die das Glück des sündigen Königs Manasse und das Unglück seines treuen Nachfolgers Josia nicht für gerecht halten können. Herr, wenn ich gleich mit dir rechten wollte, so behältst du doch recht, hebt Jeremia an. Dennoch muss ich vom Recht mit dir reden. Warum geht's doch den Gottlosen so wohl und die Verächter haben alles die Fülle? In seinen Klageliedern ist die Anfrage an Gott zugleich verschärft und zu einer eigenen literarischen Form stilisiert. Herr, schaue und sieh doch, wen du so verderbt hast. Sollen denn die Weiber ihres Leibes Frucht essen, die Kindlein, so man auf Händen trägt? Sollen denn Propheten und Priester in dem Heiligtum des Herrn so erwürgt werden? Es lagen in den Gassen auf der Erde Knaben und Alte. Meine Jungfrauen und Jünglinge sind durchs Schwert gefallen. Du hast gewürgt am Tage deines Zorns. Du hast ohne Barmherzigkeit geschlachtet. Der Text, der als ältestes der fünf Klagelieder Jeremias gilt und wahrscheinlich kurz nach der Zerstörung Jerusalems durch Nebukadnezar im Jahr 587 vor Christus entstanden ist, wühlt auf durch den Realismus, in dem er die Katastrophe darstellt. Frauen, die zum Kannibalismus gezwungen werden, Propheten und Priester im Tempel ermordet, Kinder und Greise abgeschlachtet. Gewiss, größtenteils bestehen die Klagelieder aus Selbstanklagen. An Stellen wie diesen jedoch weisen sie immer wieder auf Gott, dessen Handeln zu grausam, zu willkürlich ist, als dass es seine Gerechtigkeit nicht in Zweifel zöge. Kinder, Ungeborene gar, die von ihren Müttern gefressen werden, gehen nicht auf in einem Modell aus Schuld und Sühne, beziehungsweise einem Zusammenhang von Tun und Ergehen, um genauer zu sein. Der alttestamentliche Betbeter klagt nicht nur, er klagt immer wieder an. Er, der direkt zu Gott spricht, nimmt sich heraus, was der Lehrer, der über Gott spricht, nicht wagen würde. Ja, soweit Kermani, dazu Anmerkungen. Frau Fichtbauer.
Also meines Wissens ist Kermani ja ein Vertreter des aufgeklärten Islam, also nicht ein Vertreter des gängigen, denn Islam heißt ja Unterwerfung, Submission, so nämlich etwas klaglos hinzunehmen und zu sagen, ja, das ist Allahs Wille und er ist immer barmherzig, wie auch immer, das ist am Schluss dann an jeder Sure. So, was ich interessant, ja, die harte Wahrheit ist offensichtlich, Die Lehrer sind verlogen, denn die Lehrer, heißt es, über Gott spricht, wagen nicht zu sagen, wie Gott ist. Es sind nur die Beter, der Alte klagt nicht nur, er klagt, der Beter klagt. Der Lehrer, sagt, es ist alles okay, und damit ist er eigentlich nicht ehrlich. Der Beter ist ehrlich und der Lehrer nicht. So, und jetzt ist meine Frage, was ist eigentlich der Mainstream im Judentum? Ich erinnere mich an eine Stelle im Neuen Testament, wurde vor 14 Tagen auch vorgetragen. War gerade dran bei den Perikopen. Was hat er getan, dass er nicht gehen kann, wird Jesus gefragt, als er zu einem Lahmen gerufen wird. Und da muss ja sogar das Dach abgedeckt werden, damit er runter kann und so weiter. So, was hat er getan, dass er nicht gehen kann? Wo sind seine Sünden, seine Vergehen, dass er so gestraft wird? Also Strafe als Strafe Gottes für ein Vergehen. Und Jesus sagt dann, nein, das hat keinen Zusammenhang. Aber das ist die Antwort jetzt, so habe ich das verstanden, des Christentums, letztlich doch auf den Mainstream des Judentums oder vielleicht doch nicht. Ich weiß es nicht. Das ist jetzt meine Frage. Ja.
Ja, also Kermani ist sich selber bewusst, also er sagt das ausdrücklich, dass die große Mehrheit der muslimischen Tradition wirklich eher die Ergebung in den Willen Gottes hat und dieses Buch von Attar, das Buch des Leidens, das er untersucht, in dem Sinne schon eine Ausnahme ist, wobei es schon auch in die Tradition des sufischen Islam, der mystischen Tradition, da ist Attar nicht der Einzige. Aber ein Grund, warum er auch die biblischen Texte bringt, ist zu sagen, ich kann eigentlich nicht erklären, wie Attar und andere Sufis dazu gekommen sind, diese Gedanken zu bringen, wenn ich nicht davon ausgehe, dass sie irgendwo auch die jüdische Tradition vom Klagen gekannt haben. Sozusagen aus dem Koran können sie es nicht genommen haben. Der Koran hat diese Tendenz eher nicht. Und da auch zu sehen, dass das letztlich auch so religionsübergreifend ist. Und ich sehe es, also er beschäftigt sich mehr mit Christentum als mit Judentum, wahrscheinlich einfach auch, weil er in einer christlichen Mehrheitsgesellschaft lebt. Er stellt eigentlich schon das Judentum als diejenige der drei monotheistischen Religionen dar, die noch am meisten die Klagetradition gewahrt hat. Man kann es in keiner Religion so oder so sagen. Es gibt in jeder der drei Religionen gibt es den Versuch, alles Leiden damit zu erklären. Entweder zu sagen, ist es eben Strafe oder wenn es überhaupt nicht geht, wie zum Beispiel bei ungeborenen Kindern, das ist der Ratschluss Gottes, den wir nicht begreifen. Es wird schon irgendeinen Sinn haben, auch wenn wir ihn nicht sehen. Das gibt es in jeder Religion und es gibt eben auch die Revolte dagegen. Und er sagt schon und weist das auch mit einigen Dingen nach, dass auch im christlichen Mainstream der Theologie man die Dinge eher verdrängt hat. Das ist eigentlich genau das, was Herr Schobes vorhin sagte. Man ist immer sehr schnell beim Trösten da. Das sagt er schon auch. Und dass das Judentum da vielleicht und auch die hebräische Bibel, die natürlich Basis für alle drei ist, dass die eigentlich auch eine Menge Möglichkeiten gibt, die Dinge anders zu sehen. Und natürlich ist, wenn wir Hiob mit dem Buch Deuteronomium vergleichen, das sind absolute Gegensätze. Im Buch Deuteronomium ist das ziemlich einfach. Wer sündigt, der wird bestraft und wer sich gut verhält, der wird Segen haben. Und natürlich sagt Hiob, geht so nicht. Und das ist schon in jeder Tradition ein Kampf. Und man könnte fast sagen, da sind sich die Ankläger in den drei Religionen untereinander wohl näher als der jeweiligen entgegengesetzten Mainstream-Tradition, die das nicht will. Und wenn Kermani hier eben sagt, das sind gerade die Beter, es ist wohl wirklich Menschen, die an Gott wahnsinnig werden, gerade weil sie so fromm sind und weil sie so beten, und die von daher sich wirklich mehr erlauben als ein Lehrer, der das eigentlich auch tun müsste. Er beginnt auch sein Buch mit der Geschichte von einer Tante von ihm, die eben auch eine ganz fromme Frau war, eigentlich immer nur gute Dinge getan hat und schließlich jahrelang nach einem Schlaganfall dahingesiecht ist, bis sie nicht mehr sprechen konnte und für ihn wirklich so der moderne Hiob, könnte man sagen, wurde. Und also auch irgendwie, obwohl sie nicht mehr sprechen konnte, er sagt, er hatte doch das Gefühl, dass sie in ihrem Inneren immer noch zu Gott schreit und sagt, wie kannst du mir das antun? Und ich glaube, das hat ihn auch so dazu gebracht. Aber ja, ich denke, es ist einfach ganz wichtig und darum waren mir auch die Klagelieder so als Lektüre so wichtig zu sehen. Es gibt diese Klagetradition und ich glaube, es ist wichtig, sie auch zu haben, sich nicht zu schnell trösten zu lassen und auch im Grunde genommen unsere tagtäglichen Nachrichten sind eigentlich nicht weniger schlimm als das, was wir heute in den Midrashim gelesen haben. Und von daher zu sehen, wie man sowas verarbeiten kann, kann vielleicht auch helfen.
Ja, auch in der säkularen oder säkularisierten Welt gibt es ja immer noch die Formel, womit habe ich das
Ja,
verdient?
genau. Also Kermani geht auch noch literarisch weiter wegen Sachen von Heinrich Heine, die natürlich nicht wirklich säkular sind, denn in seiner Krankheit wird Heine auch noch mal wieder fromm, könnte man sagen. Er hat auch Lamentationen dann geschrieben und da bringt auch noch weitere moderne Literatur. Ja, das. Anita.
Ja, ich wollte noch, also zum einen sagen, dass ich sag mal hier die Lahmgeschichte, dass Jesus ja eigentlich hier nur den Hiob zitiert, der den Tun-Ergehen-Zusammenhang in Frage stellt. Also Jesus ist da nicht im Gegensatz, sondern in der Tradition auch zu dieser jüdischen Richtung. Also wichtig ist, dass es einfach beide Lesarten schon gibt und dass es nicht neu ist im sogenannten Neuen Testament. Und ich glaube, dass der Kermani hier einfach zwei, die Lesart eigentlich, oder die fromme Lesart und den Beter, dem Lehrer und dem Theologen, der weiß, wie Gott ist und über ihn spricht, entgegenstellt. Und diese beiden Richtungen gibt es in allen drei Religionen. Es gibt die Dogmatiker und auf der anderen Seite die Menschen, die im Vollzug leben sozusagen, und er spricht sich sozusagen, spricht hier eine oder schlägt eine Bresche für die Menschen, die im Gespräch mit Gott sind. Die sind näher im Grunde genommen dran und die durchleben das. Und wenn man dem nachgeht, kommt man wahrscheinlich dem, was Gott für Menschen sein kann, näher, als wenn man denen traut, die nur Worte haben, vielleicht so. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Richtung, auf die Kermani hier hinweist.
Herr Müller.
Also wenn ich einem reichen Mann den Vorwurf mache, warum gibst du dem Bettler kein Almosen und lässt ihn vor der Tür verhungern, dann werde ich auch einem allmächtigen Gott fragen dürfen, warum lässt du das zu?
Ja, haben wir gerade gelernt aus den Texten, würde ich sagen.
Ja.
Und eben auch gerade Gott selber fragen dürfen, zu fragen und genau die Anrede nicht zu scheuen. In dem Sinne können das vielleicht sogar mutmachende Texte sein. Sich nicht zu sagen, das darf ich Gott nicht sagen. Frau Kirchbauer, haben Sie sich noch gemeldet oder ist die Hand stehen geblieben? Sie sind noch stumm geschaltet.
Ja, mir fiel jetzt gerade ein, also es hat ja vor 2 Jahren dieses schreckliche Erdbeben im Osten der Türkei gegeben, mit 60.000 Toten. Ja, da war der Erdogan ganz schnell zur Stelle, auch mit diesem, ja, okay, ergebt euch in Gottes Willen. Und es ist also erstaunlich, dass die Leute das wirklich so auch hingenommen haben. Also jetzt, was die politische Seite angeht, man hätte denken können, die wählen den gar nicht mehr. Verstehen Sie, wie ich das jetzt meine? Aber das ist offensichtlich dann doch nicht geschehen. Also man ergibt sich dann einfach ja in diese Situation und zwar von seiner religiösen Überzeugung her.
Diese
Also von
Tendenz gibt es natürlich auch. Das,
Ja.
ja, ich denke, wir haben da eine ziemlich breite Palette heute gesehen. Beim nächsten Mal geht es dann mit dem dritten Klagelied weiter, was etwas anders ist, weil es nämlich in der ersten Person Singular spricht. Und es ist auch länger, weil es nämlich jeden Buchstaben des Al zu jedem Buchstaben des Alphabets drei Verse und nicht nur einen hat. Das macht es dann zu einem noch längeren Text. Ja, werden wir sehen, was wir da dann an Midrashim zu haben. Und ich vermute auch noch mal einen Text von Kermani, soweit ich schon reingeblickt habe. Da geht er nämlich auch noch mal drauf an. Gut, dann wünsche ich eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal.
Danke, auch so.
Danke
Tschüss.
und tschüss.
Danke.